Bitte.
Bei aller Kritik, die Sie jetzt vorgebracht haben, wie sehe denn ein grober anderer Weg aus? Ich meine, es ist ja mal relativ einfach, viele Sachen kritisch zu betrachten und auch kritisch zu hinterfragen, aber es ist noch schwerer, Vorschläge zu bringen, die klar vielleicht auch besser im Humanismus begründet sind, einem anderen Wirtschaftsdenken, aber die einfach auch zu einem Ergebnis führen, die eben nicht dazu führen, dass Menschen dann wirklich einfach allein gelassen werden und ihren Gebieten dann irgendwann verrecken, bis wir nur noch irgendwann Wohlstandsghettos haben und zum Beispiel Wohlstandsgebiete haben und Ghettos haben und die Leute dann je nachdem auf dem letzten Bein dann irgendwie noch dahin gehen müssen. Also wenn es dann überhaupt schaffen. Also mich würde halt interessieren, dass Sie einen Ansatz sehen können für einen anderen Weg, der einfach, ja, der das Ganze halt nicht so enden lässt. Weil gerade klingt so, wenn wir es ins Gegenteil machen, dann bleibt es halt wie es ist und dann ist das Elend halt nach wie vor da, aber dann weiß man noch nicht, wie man damit umgehen soll.
Ja. Ich verstehe diesen Impetus ja in der Frage, was macht man denn jetzt mit diesen armen Leuten? Und es hat ja auch viele Menschen gegeben, die aktiv waren und zu den Bahnhöfen gegangen sind und Nahrungsmittel ausgeteilt haben und Kleidung. Und das ist in Ordnung und ich habe auch meine Klamotten abgeliefert im Syrerlager. Ja? Aber wenn ich die Frage jetzt mal so zum vollen Wert nehme, ja, was kann ich tun oder was schlage ich als Alternative vor, dann würde ich folgende Antwort anbieten. Wenn ich die Frage auf mich als Privatperson beziehe, was kann ich denn jetzt anbieten und besser machen, dann muss ich sagen, herzlich wenig. Eigentlich so gut wie nichts. Ich kann auf meine Klamottenkiste noch einen 50er drauflegen. Aber man merkt ja auch, wie spät man dran ist mit dieser Mildtätigkeit. Denn bevor man so einem armen Menschen hilft, muss er erst einmal in der Fremde arm gemacht worden sein. Bevor man jemanden aus dem Wasser fischt, muss er erst einmal in einer anderen Weltgegend mit Bomben dazu gebracht worden sein, dass er abhaut. Daran kann ich als Privatperson, ich muss es eingestehen, wirklich nichts ändern, weil ich nicht die Fähigkeit und die Macht dazu habe. Insofern zielt eine solche Frage, wie soll denn die Alternative ausschauen, eigentlich, ob das jetzt deine oder ihre implizite Unterstellung war oder nicht, die zielt eigentlich darauf, mich zu einem Rollenwechsel zu animieren und zu sagen, aber denk dich doch mal, nicht in die Rolle des armen Privatmenschen rein, der ein Würstchen ist und nichts kann, sondern denk dich doch mal in die Rolle des Bundeskanzlers oder der Bundeskanzlerin rein, die wirklich Macht hat, die auf der Welt gestalten kann, wie sie sagt. Wie wär's denn dann? Ja, der Perspektivwechsel oder Rollenwechsel, zu dem diese Frage einlädt, ja, der sagt, in dieser Position, wenn man sich in die Rolle des Mächtigen versetzt, hat man doch Mittel, mit denen man etwas machen kann. Geld, Politik, Militär. Nur, der Zweck, dessen wegen du zu diesem Rollenwechsel einlädst, ist in dieser Politik überhaupt nicht zu Hause, der gehört da nicht zur Amtsbeschreibung. Eine Politik, die dafür sorgt, dass selbst daheim im eigenen Wirtschaftssystem die Ernährung der Menschen vom Wachstum des Kapitals abhängig gemacht wird. Dass also Menschen deswegen schlecht verdienen und viel leisten müssen, damit Wachstum zustande kommt, das der Unternehmen. Dass die Leute, die dafür nicht lohnend sind, rausfliegen und dann mit einem Sozialhilfesatz Hartz IV abgespeist werden. Das zeugt davon, dass diese Politik Gründe weiß, warum Armut notwendiges Abfallprodukt der eigenen politischen Zielsetzungen und Ordnungen sind. Die haben überhaupt nicht den Standpunkt, den ich als Privater vielleicht anlegen könnte, dass ich gegenüber einem Menschen, der in Not ist, den Standpunkt der Fürsorge hätte. Noch viel weniger haben sie das, wenn sie in der Fremde mit ihren Militäreinsätzen im Irak oder in Afghanistan wildfremde Leute in die Flucht schlagen. Sie haben ja schon gegenüber Einheimischen nicht den Standpunkt, jeder möge gut versorgt sein und wo Not am Mann ist, wird natürlich geholfen und ernährt. Noch viel weniger haben sie das gegenüber den Menschen, die in der Fremde aus den angerissenen Gründen in diese elende Lage gebracht werden. Insofern muss ich dir sagen, als Privatperson habe ich überhaupt nicht die Macht, das zu ändern. Als die Person mit Macht und Amt gibt es den Zweck nicht, den du einklagst. Allein lassen mit deiner Frage möchte ich dich trotzdem nicht. Weil ich nämlich sagen möchte, betrachtet man diese Flüchtlingspolitik, dann hätte man sich in einer Frage Gewissheit verschafft. Die hiesige Politik, diese Art der wirtschaftlichen Verfassung, die sind überhaupt nicht das, wofür sie von manchen Leuten in Anspruch genommen werden sollen. So etwas wie eine Fürsorgeanstalt für bedrohte Kreaturen. Die sind Urheber von Not und Elend, und insofern hätte man da einen Gegner vor sich, der nicht nur die Armut in Deutschland verantwortet, sondern auch das Flüchtlingselend in weit entfernten Staaten. Dann hätte man einen Gegner und man könnte miteinander darüber streiten, diskutieren, was man gegen den an Argumenten aufzufahren hat, um den Kreis derer, die das teilen, zu vergrößern, damit sich vielleicht einmal aus der richtigen Einsicht ein Ärger Luft macht, der Wirkung zeigt. Aber das ist das Angebot, das ich dir am heutigen Abend machen kann. Ihr müsst euch gar nicht melden, hier ist ja so viel Disziplin im Raum, jeder lässt jeden ausgehen. Geht einfach los.
Okay. Ich habe nochmal eine gesonderte Frage zu Syrien. Also im Allgemeinen, was Syrien bedeutet und wie man auch Staaten oder Regierungen delegitimieren kann, ist mir verständlich, aber so einen Assad muss man, glaube ich, nicht mehr delegitimieren und interessiert werden wahrscheinlich auch. Nicht allzu viel. Also was dann habe ich noch nicht so ganz verstanden, was dieser, also A, das Anspruch, also Anspruch geltend gemacht wird durch diese Schutzmachterklärung, aber was das für eine, also wie weit das einen Zweck hat oder was das, ja, ich finde das eben ein komisches Signal an die anderen Mächte, die jetzt gerade in Syrien da rumbasteln, also sich als Schutzmacht.
Klar, du hast recht, das ist wirklich ein neues Thema, Syrien. Da sind viele andere Mächte militärisch aktiv, die USA, die Russen mittlerweile, Iran, Saudi-Arabien, im Hintergrund Deutschland mit Waffenlieferungen, nicht nur an Saudi-Arabien und so fort. Aber zum ersten Punkt einer Frage: Was hat denn das Asylrecht mit Syrien zu tun? Ja, das finde ich sehr berechtigt, dass dir die Frage durch den Kopf geht. Denn das von mir erläuterte Muster, man vergibt Asyl an einen Bürger, um das Herkunftsland zu delegitimieren. Das ist nicht mehr der Standpunkt dieses neuen Asylrechts im Fall Syrien. In diesem Fall nicht. Warum? Was ist der Beleg dafür? Die Leute, die aus Syrien kommen, die werden überhaupt nicht danach sortiert. Sind das Assad-Gegner, die deswegen abgehauen sind? Oder sind das Assad-Freunde, die einfach um ihr Leben rennen? Und im Vertrauen, es ist beides. Jeder, der in Syrien bei Aleppo oder wo wohnt und täglich Bomben auf den Kopf bekommt, der rennt weg, wenn er die Gelegenheit dazu hat. Syrer werden aber in Gänze aufgenommen. Insofern liegt mit diesem Akt ja, das Asyl wird den Syrern gewährt. Nicht die Absicht verfolgt, da hast du völlig recht, Assad zu delegitimieren. Der wird ja schon bekriegt und hat nicht mal mehr einen intakten Staat in seiner Hand. Dennoch, der Sinn, den Syrern insgesamt mit so einem Asyl zu kommen, passt sehr in den neuen Inhalt des Asylrechts, nämlich damit darzulegen, indem ich denen Asyl gebe, mache ich gegenüber der ganzen Weltöffentlichkeit klar, der Zustand in dieser Region, nicht der Assad, sondern der Zustand in dieser Region darf nicht bleiben, wie er ist. ich mache mit meiner Flüchtlingsaufnahme klar, dort geschieht nicht regelkonformes, richtiges, von mir zu billigendes Regieren. Da muss eine Änderung her. Und diese Änderung, das führt auf das zweite Moment in deiner Frage, die spricht eine Reihe von Staaten jetzt an, die da kriegerisch aktiv sind. Die Iraner kämpfen mit ihren Milizen um Einfluss in der Region, die Saudis gleichermaßen, der IS will Teile von Syrien zu seinem Staatsgebiet machen, die Türken benutzen den IS gegen ihre Kurden. Dieses Gewirr von verschiedenen staatlichen Interessen, auch wechselnden Bündnissen, das ist der Kriegs- und Krisenherd da. Und dem gegenüber tritt Deutschland jetzt an und beansprucht, die Mächte sollen sich ab sofort auf Deutschland beziehen, weil sie das Flüchtlingselend schultern. Und dieser Standpunkt, der hat nach verschiedenen Seiten Gewicht. Der Standpunkt ist tatsächlich eine Kritik an den USA. Eine wichtige Führungsmacht in Europa sagt seinem Hauptverbündeten, immer noch Hauptverbündeten, wir sind nicht einverstanden damit, dass diese Politik so weitergeht. Es muss den Amerikanern etwas wert sein, sich mit einem Hauptverbündeten über diese Frage ins Benehmen zu setzen. Nach der Seite des Iran. Der Iran hat über Steinmeier gesagt, der Rouhani, Deutschland ist die einzige Macht, die als Mediator in Frage kommt. Warum? Mit dem Flüchtlingsargument, wir sind die Leidtragenden des Elends, das ihr in Syrien herbeibombt, haben die sich von Amerika ein Stück weit distanziert. Sie haben sich aber nicht gleichzeitig als Kriegsmacht mit Waffen eingemischt. Insofern sind die doch auch von unserem Standpunkt aus, vom iranischen Standpunkt aus, eine brauchbare Ansprechadresse. Allein darüber kommt Deutschland in ein politisches Geschäft mit Mächten, die ganz verschiedene Absichten in Syrien verfolgen. Das klappt sogar selbst gegenüber Putin, die ja auch in Syrien militärisch ihre Interessen verfolgen. Die wollen unbedingt den Stützpunkt, den sie in Tartus haben, verteidigen. Das ist ein wichtiger Militärstützpunkt, der Mittelmeerzugang der russischen Flotte. Die wollen auch Assad am Leben halten mit seinem Staat und merken mittlerweile, dass der militärische Widerstand so heftig ist, dass irgendeine Übergangslösung wahrscheinlich unvermeidlich wird. Aber auch die haben über Steinmeier und die deutsche Politik das Urteil. Vom Standpunkt der Flüchtlingspolitik, die sie mit ihrem Aufnahmeverfahren in Gang setzen, haben die sich einerseits abgesetzt von den USA, andererseits einem Ziel offiziell verschrieben, das eigentlich für jeden Staat dieser Welt ein brauchbarer Gesichtspunkt sein könnte. Elend auf der Welt so zu kanalisieren, so zu bewirtschaften, dass es nicht zu einer Störung des Staatenverkehrs wird. Also kann man mit denen ins Gespräch kommen und wertet sie darüber politisch auf.
Bitte. Die Frage, warum ist es denn überhaupt möglich, dass die Flüchtlinge dann so als moralisches Argument quasi aufgenommen werden? Also das funktioniert ja auch nur, wenn der Staat dann quasi eine gewisse Macht ausüben könnte, wie eben quasi durch die Potenz. Weil wenn wir Flüchtlinge dann sagen würden, wir nehmen 2 Millionen Syrer auf, dann könnten die wahrscheinlich trotzdem nicht hinstellen und sagen, ja, jetzt sind Syrer aufgenommen, macht mal das.
Ganz genau.
Wenn sie wirklich Potenz haben können, dann können sie wirklich einfach nur so sagen. Also wieso dieser Umweg, dieser moralische...
Ich würde dir im ersten Teil deiner Bemerkung zustimmen und beim zweiten Teil würde ich dich zu einer Korrektur auffordern. Also was den einen Teil deiner Bemerkung angeht, hast du völlig recht. Der Umstand, dass ein Land 1 Million oder 2 Millionen Flüchtlinge aufnimmt, ja, der hier als Titel geltend gemacht wird von der deutschen Regierung, das verschafft dieser Regierung keine Macht. Die 2 Millionen, das sind arme Leute. Die arbeiten nicht mal, die vermehren nicht mal deutschen Reichtum, sondern die kosten was. Die werden auch nicht ins Militär geschoben, um die Kampfkraft zu verstärken. Die sind einfach Ballast. Daraus kommt die Macht nicht. Die Macht kommt aus dem, was Deutschland bereits an Macht hat. An ökonomischer, Potenz, an politischem Gewicht und natürlich auch als militärischer Partner von wichtigen anderen Führungsnationen. Das stimmt. Aber mit deinem Stichwort Umweg, man bräuchte doch nicht den Umweg und nimmt 1,5 Millionen Flüchtlinge auf, um dann zu sagen, hallo, wir haben 1,5 Millionen Flüchtlinge, wollt ihr nun mal auf uns hören? Da gibst du der Sache eine Bestimmung, die von einer verkehrten Reihenfolge zeugt. So war es eben nicht, dass Deutschland sich überlegt hätte, wie können wir unser Gewicht in der Welt verstärken? Winken wir doch mal Syrer herüber, dann machen wir in der Welt Eindruck. Ja klar, du lachst, weil dir auch selbst diese Idee jetzt lächerlich vorkommt, zu Recht, ja? Die Reihenfolge war...
er lacht zu Recht.
Die Reihenfolge war umgekehrt. Diese Flüchtlinge waren nicht bestellt. Das betont die Merkel heute dreimal am Tag. Die sind ein Ereignis gewesen, das über Deutschland gekommen ist. Die haben Grenzen durchbrochen, von denen man nicht wollte, dass sie durchbrechbar sind. Und das stellt die Regierung vor die Frage, was stellt man mit diesem quasi unabweisbaren Elend, das man nicht zurückstoßen kann, was stellt man mit denen an? Und da gab es zwei Alternativen. Der Zaun von Orban, die Argumente habe ich genannt, warum das verworfen wird, ohne die unabweisbare Aufnahme, um daraus einen weltpolitischen Aufbruch zu machen. Und das würde ich dir zu deiner ersten Bemerkung so als Idee zum Nachdenken mitgeben.
Ja, ja bitte.
Nochmal zur Souveränität, also dem Absprechen von Souveränität, wenn man quasi sagt, okay, ihr habt jetzt einen Zaun gebaut, wir holen die Flüchtlinge, das ist quasi eine Form von Absprechen, das Souveränität der einzelnen Staaten über Eigenentscheidung ist, wenn man dann zwangsweise die Flüchtlinge zuteilt, wie Sie das vor uns erläutert haben. In der Quintessenz sollte es ja eigentlich, betonen Deutschland, auch immer wieder um Europa gehen. Dieser europäische Gedanke geht doch dann auch verloren, wenn ich dann jetzt sage, okay, ich nehme die Flüchtlinge auf und benutze sie jetzt quasi, nachdem sie mal da sind, auch noch als Druckmittel, um diese Zuteilung voranzutreiben und damit quasi den Staat der Souveränität absprechen, widerspreche ich auch wieder diesem europäischen Gedanken, der ja eigentlich existieren soll, dass es ein gesamtwirksames Handeln sein sollte. Oder also bauen wir doch dann selbst wieder quasi Steine in diesen eigentlichen europäischen Gedanken im Weg, den ich ja eigentlich bauen wollte. Als deutscher Staat. Oder als Europa an sich normalerweise.
Du zitierst zu Recht die Redeweise, die in der Öffentlichkeit gepflegt wird. Ist das nicht ein Verrat am europäischen Gedanken oder auch an den europäischen Werten? Wenn wir jetzt mit den Flüchtlingen so schäbig umgehen, es gibt nur 4 EU-Staaten, die welche aufnehmen wollen, 24 nicht. Und wenn wir uns darüber auch noch streiten, das zitierst du aus der öffentlichen Diskussion, ja? Ist in Ordnung, ich versuche nur, mich zu vergewissern, dass ich deinen Gedanken richtig auffasse. Ja, jetzt würde ich auf folgenden Unterschied Wert legen. Der europäische Gedanke oder die europäischen Werte, das ist das eine. Europa ist etwas ganz anderes. Europa, das ist ein Zusammenschluss von Staaten, die sich einmal auf den Standpunkt gestellt haben bei der Gründung. Nur wenn sie sich zusammentun und ihre wirtschaftlichen Fähigkeiten bündeln, vermögen sie es, in diesem Verbund so viel Macht zu entwickeln, so viel Reichtum, aber vermittels dieses Reichtums auch so viel Macht in der Welt, wie sie auf sich allein gestellt nie zustande brächten. Die Zielmarke war, spätestens mit der Einführung des Euro, den Dollar als Weltgeld abzulösen. Mehr Reichtum, mehr Macht in der Welt auszuüben, als man es auf sich gestellt kann. In diesem Euro-Verbund stecken sie nun zusammen. Und es ist die erste große Heuchelei, dass man dieses Ziel des Machtgewinns und des ökonomischen Wachstums mit der Rechtfertigung dafür verwechselt. Die Rechtfertigung dafür heißt, das ist, damit die Menschen näher beieinander sind. Der wirkliche Standpunkt und Status in Europa ist, dass die Zusammenführung dieser Staaten im Binnenmarkt überhaupt nicht aufgehört hat, dass die verschiedenen Nationen ihr Wirtschaftswachstum in diesem Land auch jetzt in einem gemeinsamen Geld gegeneinander betreiben. Das sieht man an den Ergebnissen. Deutschland hat mit seiner Konkurrenzfähigkeit und seinen vielen Exporterfolgen dafür gesorgt, dass die griechischen Firmen massenhaft ruiniert worden sind. Dass also die Kredite, die Griechenland investiert hat, auch vermittelt über den Eurofonds, als Schulden übrig bleiben, weil es nicht gelungen ist, daraus Wachstum zu machen. Sodass du jetzt in Europa den schärfsten Gegensatz hast zwischen den Nationen, wo die Gewinnernation Deutschland mit ihrem Wachstumserfolg im Euro der Urheber davon ist, dass in Griechenland ein Schuldenwachstum übrig bleibt und die Griechen jetzt, die griechische Regierung, wegen dieser Schulden dazu verurteilt werden, ihr Volk drastisch schlechter zu stellen, weil der Staat sparen soll am Volk und jeden Euro aus dem Volk rauspressen soll, um den Schuldendienst zu bewerkstelligen. Das ist das schärfste Gegeneinander, das aus der wirklichen Zwecksetzung dieses Euroverbundes folgt. Und dieses Gegeneinander, das wird geistig wie ein großes Miteinander dargestellt von Menschlichkeit, von Frieden und Ähnlichem, um den Verbund, der solche Gegensätze hervorruft, beieinander zu halten. Das ist die verlogene Seite an Europa. Es geht um den Wert, um den hier und nicht um Werte.
Bitte. Das ist jetzt auch eine Frage, aber das würde mich nicht vom politischen Thema wegführen, sondern mehr um zum Verständnis von dieser europäischen Wertidee auf den Weg zu kommen, weil du hast es jetzt als eigentlich einen aufkeimenden Widerspruch beschrieben, dass es eine Verbindung gibt, wo wirtschaftliche Macht generiert werden soll gegenüber von nicht-europäischen oder nicht in den Verbund liegenden Staaten. Gleichzeitig ist es ja auch gleichzeitig bleibt ja diese Konkurrenz zwischen den einzelnen EU-Staaten halt bestehend, so wie du das ja gerade gesagt hast, Deutschland als Sieger oder Griechenland als Verlierer. Also das ist ja so ein bisschen eine Widersprüchlichkeit, wenn es also dieses Gedankens Macht und Reichtum zu konzentrieren, wenn ja innerhalb von diesem Verbund es ja auch wiederum eine Konzentration gibt, zum Beispiel bei Deutschland. Wie könnte man das verstehen? Wie wollen die das unter einen Hut kriegen, sage ich mal, diese Staaten, die sich auf der einen Seite verbünden, um sich gegen andere durchzusetzen, auf der anderen Seite ja weiter in der Konkurrenz versuchen, gegenseitig zu übervorteilen? Das wäre jetzt nur eine Verständnisfrage für mich, wie die da